3FM. Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf www.3fm.de.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Rainer Markus Walter und ich heiße unsere Hörer herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe der Plattform. Speziell insofern, dass wir uns auf diesem Sendeplatz aktuell an 7 Tagen der Ulmer Parteilandschaft widmen und im Detail deren Kandidaten, die sich zur kommenden Bundestagswahl für einen Platz im Berliner Abgeordnetenhaus bei den Wählern bewerben. Wir sind heute in der 3. Runde und bei uns im Studio ist Marcel Emmerich. Sein Name steht neben dem Kreis des Bündnis 90/Die Grünen auf dem Ulmer Wahlzettel. Warum er mit 18 Jahren wütend zu einem Mitglied der Grünen geworden ist, was ihn nach Ulm gezogen hat, welche politischen Ziele ihn am meisten anspornen und warum ihn die Wähler nach Berlin entsenden sollen, darüber und sicher auch noch über mehr werden wir in der kommenden Stunde mit ihm sprechen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, Marcel.
Hallo, schön hier zu sein.
Marcel oder Marcel?
Marcel.
Marcel, okay, gut. Dein Familienname ist ja eigentlich ein ziemlich populärer, witzigerweise. Seid ihr irgendwie verwandt mit dem berühmten Regisseur?
Manchmal erzähle ich das Leuten, die mich kennenlernen, um sie aufs Korn zu nehmen. Aber nein, wir haben nichts miteinander zu tun.
Ich hatte jetzt schon fast gedacht, manchmal erzähle ich das Mädchen, die ich kennenlerne, um sie... Okay, lassen wir das. Aktuell ist Vollpower-Wahlkampf. Auch wenn wir jetzt hier und heute keine klassische Wahlkampfveranstaltung sind, wollen wir auch ja so in dem Sinn gar nicht sein, sondern wir wollen ein bisschen abklopfen, wer ihr seid und was ihr nach Berlin wollt. Einen Termin sind wir natürlich doch. Ist der einzige heute?
Nein, heute Abend ist noch eine Podiumsdiskussion zum Thema Europa im Roxy.
Ah ja, okay.
Und heute Mittag habe ich auch schon in der Stadt geflyert.
Du hast heute Mittag geflyert, das heißt, du warst unterwegs, hast Leute angesprochen, Flyer in die Hand gedrückt.
So genau,
halt. Ja. Mit von den Grünen jetzt nicht zur Veranstaltung heute Abend, oder?
Nein, von den Grünen.
Okay. Wer wird heute Abend alles dabei sein?
Die Eva-Maria Glatte-Braun, Alexander Kulitz, Hilde Mattheis und Ronja Kemmer.
Okay. Ja, gut, und 20 Uhr wahrscheinlich im Roxy, oder?
19 Uhr.
19 Uhr im Roxy, okay. Wahrscheinlich stehen noch einige mehr an bis zur Bundestagswahl. Hast du eine Vorstellung, in welchem Zahlenbereich sich es bewegt, wie viel es sind?
Wie viel es noch sind, ja. Oder? Das weiß ich so auswendig nicht. Also es sind jetzt noch viele Infostände, auch im Abdonaukreis halt. Mhm. Der Ministerpräsident Kretschmann kommt noch am Montag nach Neu-Ulm. Und ansonsten sind es noch ein paar Podiumsdiskussionen, auch an Schulen. Also es ist noch eine Reihe von Terminen.
Volles Programm.
Ja, auf jeden Fall.
Bist gut beschäftigt. Okay, bevor wir jetzt reingehen ins Thema, würde ich sagen, machen wir einmal kurz Musik und dann würde mich mal so ein bisschen dein Background interessieren, beziehungsweise wer hier eigentlich mir gegenübersteht. Keine Macht für niemand. Dub-Remix von Tonstein und Scherben. Früher mal eine ganz arg politische Geschichte in Berlin und witzigerweise ja auch mit den Grünen verwandelt. Genau, Claudia Roth war es, glaube ich, ne? Die mal Managerin von Tonstein und Scherben war. Vor langer, langer Zeit. Heute im Rahmen der Sondersendereihe zur Bundestagswahl ist bei uns im Studio Marcel Emmerich. Er ist der Direktkandidat der Grünen-Fraktion des Wahlkreises 291 Ulm-Alb-Donau-Kreis bei der anstehenden Bundestagswahl. Weil bevor wir über deine wichtigsten politischen Anliegen und deine Lösungsansätze reden, möchte ich jetzt doch ein bisschen mehr wissen über den Menschen Marcel Emmerich, der mir hier gegenübersteht. Du bist auf jeden Fall ein Schwabe, oder?
Jein, also ich würde mich schon als solcher bezeichnen. Ich bin allerdings, also ich bin in Reutlingen geboren, da auch aufgewachsen, aber meine Eltern sind kommen aus dem Saarland ursprünglich. Ah ja, okay. Sprich, ich bin jetzt nicht in einem schwäbischen Haushalt in dem Sinne aufgewachsen, aber habe mir das dann selber alles angeeignet.
Ja. Okay. Du könntest aber im Zweifelsfall auch Schwäbisch.
Ja, aber eher so, wie wenn man als Komödiant, würde ich behaupten, jemanden versucht nachzumachen. Wenn Schwaben mich hören, würden sie eher sagen,
dann lässt man das besser. Ne? Okay, gut. Sag mal, war dein Elternhaus politisch engagiert, beziehungsweise war Politik in deiner Familie ein wichtiges Thema?
Also ein ganz wichtiges Thema jetzt vielleicht nicht. Es war jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie, als ich groß geworden bin, selber irgendwie in politischen Initiativen oder Parteien aktiv waren. Mein Vater war allerdings, als er selber jung war, bei der Jungen Union und meine Mutter auch. Da haben die sich auch kennengelernt und jetzt ist es aber so, dass die beiden, mein Vater ist mittlerweile Mitglied bei den Grünen, wurde das nach mir Und aber Politik war schon ein Thema daheim. Also man hat schon über Sachen gesprochen, was so passiert ist beim Zeitung lesen oder so. Mhm. Und dadurch hat man sich dann selber natürlich auch eine Meinung gebildet.
Yes. Du hast nach dem Abitur einen Zivildienst geleistet, wenngleich noch sehr jung, gehörst du noch zu denjenigen, die dies noch tun mussten. Ne? Wo bist du damals gelandet?
Ich habe das beim Bund Deutscher Pfadfinderinnen gemacht.
Pfadfinder.
Und ja, da habe ich das gemacht und ich war auch wirklich da an dem Standort vor Ort der letzte Zivildienstleistende.
Ach, tatsächlich?
Und nach mir war dann nur noch Buftis.
Okay, ja, auch witzig, also schon ein Stück deutsche Geschichte sozusagen. Ne?
Ein bisschen, ja.
War das denn die Zeit, in der du dann auch Mitglied der Grünen Jugend geworden bist?
Also das war noch ein Stückchen davor, da war ich 17 Jahre alt, da wurde ich Mitglied bei der Grünen Jugend zuerst. Ja, weil ich mich politisch engagieren wollte. Ich habe Zeitung gelesen und habe mich da über viele Sachen geärgert. Und dann beim Zeitunglesen hat er festgestellt, dass häufig die Meinung von den Grünen meine ist. Und dann war es einfach irgendwann die Intention, ja, daheim meckern, das ist ja einfach. Man muss auch was machen. Und für mich war da eine Partei schon das geeignetste, geeigneteste Plattform. Und ja, deswegen bin ich dann auch zur Grünen Jugend erstmal. Mhm. Mit Gleichaltrigen und dann ein halbes Jahr später bei den Grünen eingetreten.
Was hat dich denn damals so geärgert?
Also ein Thema war damals die Finanzkrise, ja, und auch das Klimaschutzthema oder Klimawandel als Thema war groß in den Medien. Und da habe ich einfach ja die Ansätze von den Grünen, auch diese Konsequenz beim Klimaschutz, am besten gefunden, finde ich auch heute noch, dass die Grünen den Klimaschutz am konsequentesten einfordern. Und ja, deswegen bin ich dann zu den Grünen.
Okay. Danach bist du dann nach Würzburg, um zu studieren, und zwar Political and Social Studies. So steht es zumindest auf deiner Homepage. Ich nehme an, dass dieser Studiengang tatsächlich auf Englisch tituliert wird. Gibt es da auch einen deutschen Begriff für?
Nee. Man könnte auch einfach Politikwissenschaft und Soziologie sagen, aber
klingt auch nicht schlecht, ne?
Das ist quasi, hängt zusammen in dem Studiengang und deswegen habe ich ja die Bezeichnung von dem Studiengang, wie er heißt, reingeschrieben. Ist auch nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, ganz normal halt.
Hier stand dann also offensichtlich denn der Wille, gegebenenfalls in die Politik oder im politischen Umfeld auch da eine Berufung zu sehen, schon irgendwie fest, oder?
Nicht unbedingt. Also mich hat halt, mich haben politische Themen interessiert. Ich war dann auch politisch aktiv. Ich hatte auch mich an anderen Unis beworben, auch zum Beispiel eher so Richtung Lehramt zu gehen, auch in Freiburg Grund- und Hauptschule zu studieren. Habe mich halt schlussendlich dafür entschieden, in Würzburg zu studieren. Einfach auch ein Stück weit damals wegen der Stadt und dass man ein bisschen wegkommt von daheim. Und und das politische Thema, das hat mich natürlich schon interessiert. Ist aber jetzt nicht so, dass quasi jemand, der Abgeordneter oder sowas werden möchte, unbedingt Politikwissenschaft studieren möchte. Es bringt einen eigentlich meistens nichts.
Vielleicht bringt es auch manchmal nichts, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Nachdem du also mit 18 auf der Kreistagsliste gestanden bist, wie ich gelesen habe, war der nächste Schritt mit 20 bei der Landtagswahl 2011 als Zweitkandidat im Wahlkreis Hechingen-Münsingen anzutreten. Und dann ging das ja alles ziemlich Schlag auf Schlag. Du bist Landessprecher der Grünen Jugend geworden, relativ schnell.
Ja, das war dann kurz nach der Landtagswahl. Das war eigentlich auch so die spannendste politische Zeit bis jetzt, würde ich sagen, weil das war ja generell eine spannende Zeit für die Grünen, einen Ministerpräsidenten zu stellen, gerade in so einem Land, wo immer die CDU regiert hat. Und ja, dann auch wirklich noch mit der SPD zusammen. Und da war das halt eine interessante Konstellation, halt auch als Landessprecher, welche Rolle man da einnimmt, weil man dann oft ja auch in den Medien präsent war, wenn man Dinge kritisiert hat, wenn man die eigene Landesregierung vor allem kritisiert hat. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit, ja, die mir heute jetzt auch als Bundestagskandidat wirklich sehr viel bringt.
Die Grüne Jugend, wie viel Auswirkung, wie viel Macht will ich jetzt gar nicht sagen, weil Macht ist so ein furchtbares Wort, das mag ich gar nicht im Zusammenhang mit Politik, aber wie viel Möglichkeiten hat denn die Grüne Jugend Einfluss zu nehmen auf die Politik der grünen Erwachsenen?
Ja, also es ist natürlich schon einmal dieses Mediale, je nachdem wie man das aufzieht und welche Deutlichkeit man Sachen sagt. Ist es natürlich schon so, dass dann die eigenen Leute, die eigene Partei, die eigene Fraktion oder Regierung ja nicht in so einem guten Licht erscheint und daran hat man natürlich als Gesamtkonstrukt Grüne kein wirkliches Interesse Es ist auch nicht so, dass quasi alle Diskussionen, alle Kritikpunkte immer in die Öffentlichkeit getragen werden müssen. Aber manchmal ist es halt ein Mittel, mit dem man da Einfluss nehmen kann. Anderes Mittel ist einfach in den Landesvorstandssitzungen, zum Beispiel der Grünen, Kritik zu äußern, dann also wirklich intern oder halt auch auf Parteitagen, was wir auch häufig gemacht haben, Anträge zu stellen und damit eine Beschlusslage bei der Partei herbeizuführen, die dann auch im besten Fall Einfluss nimmt, wirklich auf das konkrete Regierungshandeln.
Das heißt, wenn du so zurückblickst auf die Zeit bei der Grünen Jugend, ihr wart den Erwachsenen nicht immer grün.
Nee, wir waren denen nicht immer grün und wir haben auch wirklich real Sachen durchgesetzt. Also wir haben mit dafür gesorgt, dass das Tanzverbot in Baden-Württemberg erheblich gelockert wurde. Das war jahrelanger Druck auch von der grünen Jugend. Wir haben auch dafür gesorgt, ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnert, es gab mal die Debatte von einem berühmten Oberbürgermeister aus Tübingen, eine Datei zu machen, wo die Leute, die irgendwie schon mal, ja, damals wurde es auch als Säuferdatei tituliert, um damit irgendwie diesen Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen Herr zu werden und dann Verbote auszusprechen über diese Datei an bestimmte Personen. Und das war auch etwas, überhaupt das Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen, das wir in der Zeit von Grün-Rot verhindert haben als grüne Jugend, weil wir da auch immer gesagt haben, das ist eine große Einschränkung und ja.
Ist jetzt, ist vom Tisch, ne? Oder? Solche Pläne?
Es ist jetzt ein bisschen anders. Das Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen, das wird jetzt den Kommunen ermöglicht, durch Grün-Schwarz jetzt. Allerdings im Gegenzug wurde dann das Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr wird jetzt aufgehoben ab Herbst. Das ist auch wieder, ja, da hat man halt einfach, der eine kriegt das, der andere kriegt das. Und wenn man sieht aber, dass jetzt das Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen jede Kommune nochmal selbst entscheidet, und das Alkoholverkaufsverbot ganz für das ganze Land auf plötzlich quasi wegfällt, ist das schon auch ein guter Deal, würde ich sagen.
Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Wir sind jetzt quasi in der Kommune gelandet. In der nächsten Gesprächsrunde würde ich dann gerne doch mal ein bisschen weitergehen, übers Land, auch Richtung Bund gucken. Aber davor machen wir einfach nochmal Musik. Hier bei Radio Free FM laufen die Sondersendungen zur Bundestagswahl 2017 in dieser und in der nächsten Woche. Zu Gast bei uns sind Direktkandidaten der unterschiedlichen Parteien. Heute ist das Marcel Emmerich, der für die Grünen nach Berlin ziehen möchte. Wie er zu den Grünen gekommen ist, darüber haben wir uns jetzt bereits unterhalten und auch darüber, wie er Landessprecher der Grünen Jugend geworden ist. Doch 2015 änderte sich dann doch noch mal einiges. Stimmt's?
Ja, das stimmt.
Was denn?
Also 2015, wenn du darauf ansprichst, war ich dann also nicht mehr im Landesvorstand von der Grünen Jugend, sondern bin dann in den Landesvorstand der Grünen gegangen. Und ja, das war auch nochmal, ja, also ich saß davor auch häufig oder eigentlich immer in den Landesvorstandssitzungen schon dabei als Landessprecher von der Grünen Jugend, aber dann halt auch wirklich stimmberechtigt und ein volles Mitglied, sage ich mal. Und das hat das dann schon nochmal, ja, geändert, die Arbeit dort.
War ja denn so im Prinzip eigentlich so langsam auch der Einstieg auf dessen, warum du heute überhaupt hier bist. Du warst dann in dieser Rolle, und das fand ich ganz spannend, als ich es gelesen habe, auch Teil der Arbeitsgruppe Hochschule und Wissenschaft bei den Koalitionsverhandlungen 2016. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie darf man sich denn eigentlich solche Verhandlungen vorstellen?
Ja, das war eine wirklich auch sehr spannende Zeit. Wir haben da uns, man hat sich zuerst mal als grüne Gruppe getroffen und als grüne Verhandlungsgruppe, ich glaube, wir waren 7 Leute, mal selber nochmal die Position, die man selber hat, zusammengestellt aus dem Programm. Aber nicht nur aus dem Programm, auch aus anderen Beschlüssen von früher oder so, hat man einfach quasi seine Position abgesteckt. Und da hat man sich in der ersten Runde, ich glaube, wir haben uns 3 oder 4 Mal damals mit der Gruppe der Union getroffen, haben wir uns halt in der ersten Runde so ein bisschen abgesteckt. Jeder hat erstmal so seine Position vorgestellt. In der zweiten Runde gab es dann schon eine Zusammenfassung mit Positionen, wie es sein könnte. Also, wo man halt gesagt hat, wir haben im ersten schon mal gesehen, okay, da haben wir Gemeinsamkeiten, dann haben wir im zweiten die Gemeinsamkeiten hervorgehoben und festgestellt, wo wir einen Dissens haben. Und in der dritten Runde hat man dann versucht, die Dissens auszuräumen. Mit Kompromissen einfach. Bei manchen Verhandlungspunkten konnte man sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte. Bei anderen Punkten wo es um Ja-Nein-Fragen geht, da war es dann halt so, wie das halt so ist, bei Kompromissen, die einen bekommen dieses Jahr und die anderen dieses Jahr. Und ja, so hat es sich dann ja über ein paar Tage oder Wochen entwickelt. Wir saßen da auch einmal bis nachts um zwei und haben verhandelt in der Arbeitsgruppe. Und dann gab es natürlich noch die große Verhandlungsrunde. Und die hat dann auch noch länger danach getagt, weil da immer noch Dissenspunkte auch in anderen Politikfeldern übrig waren. Aber das war wirklich eine sehr spannende Zeit, auch ja, wie man zu so Kompromissen kommt und wie man halt auch Inhalte häufig dann verhandelt.
Hm. Jetzt hattet ihr in Baden-Württemberg ja die Position, die aller Wahrscheinlichkeit auf Bundesebene niemals eintreten wird. Die CDU war der Juniorpartner. Dennoch wurde es sicher gerade hier auch mit Sicherheit gefightet. Was waren denn die strittigsten Punkte und wie beziehungsweise wo habt ihr euch am meisten durchgesetzt in diesen Verhandlungen? Also du kannst jetzt natürlich dein Bereich Hochschulwissenschaft nur aus diesem Sektor was erzählen, aber das würde mich jetzt mal interessieren.
Wo haben wir uns am meisten durchgesetzt? Also ganz grundsätzlich haben wir uns eigentlich so durchgesetzt, dass es keinen vollkommenen, und das zieht sich eigentlich durch die ganzen Koalitionsverhandlungen auch in anderen Feldern, wir haben es eigentlich geschafft, dass es keinen vollumfänglichen Rollback gab. Also wir haben immer gesagt, die Errungenschaften von Grün-Rot, die stehen im Kern nicht zur Disposition. Und das war eigentlich in vielen Sachen dann ein Erfolg für uns, dass es weiterhin keine allgemeinen Studiengebühren für alle gibt zum Beispiel. Das war ein Erfolg noch viele andere Dinge.
Was war das größte Misserfolg? Das größte Ärgernis?
Das größte Ärgernis.
Muss ich die noch ein bisschen überlegen lassen?
Wir haben
anscheinend gab es keines.
Doch, es gab. Also das ist jetzt auch nicht so unaktuell, das politische Mandat an Universitäten für die verfassten Studierendenschaften. Das wird jetzt ein Stück weit geändert. Das politische Mandat wird, dieser Satz, die verfassten Studierendenschaften haben ein politisches Mandat, der wird jetzt gestrichen aus dem Gesetz, aus dem Landeshochschulgesetz. Hat aber im Endeffekt für die wirkliche, tatsächliche Arbeit der verfassten Studierendenschaften meiner Ansicht nach nicht so große direkte Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass das dafür sorgt, dass die weniger politische Arbeit machen können. Es hat aber ein bisschen Symbolcharakter und den hat die CDU im Endeffekt für sich gewinnen können. Aber
Das ist aber eben eine Landesgeschichte, ne? Okay. Jetzt nach einem knappen Jahr Koalition mit den Christdemokraten in Baden-Württemberg, würde mich jetzt mal interessieren, wie viel der von euch aufgesetzten Punkte in diesem Vertrag wurden denn bereits angegangen, beziehungsweise vielleicht sogar schon umgesetzt?
Das kann ich, da habe ich jetzt gar keine Übersicht gerade, das muss ich ehrlich sagen. Also
oder könntest du einen rausgreifen, wo du sagst, konkret den haben wir tatsächlich angegangen oder vielleicht sogar schon umgesetzt?
Also aus meinem Themengebiet fällt mir jetzt gerade kein Thema ein. Ich weiß, wir geben deutlich mehr Geld für Digitalisierung aus. Wir geben mehr Geld, wie wir es beschlossen haben, auch nochmal für Naturschutzmittel aus. Das sind so Sachen, die ich weiß, die umgesetzt worden sind. Aber das Ding mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr, das wird jetzt ab Herbst, also das Gesetz ist da, das wird jetzt im Herbst umgesetzt. In ein paar Monaten ist es dann so, dass man ab nach 22 Uhr auch wieder an der Tankstelle oder im Rewe in der Wielandstraße sich noch eine Flasche Bier kaufen kann.
Okay, also wir sind jetzt beim Land gewesen. Jetzt machen wir auf jeden Fall den Schritt in die bundesdeutsche Landschaft und gehen mal auf die aktuellen Themen ein, die ihr auch euch auf die Fahnen geschrieben habt. Sind nicht wenig. Ich habe mir das Parteiprogramm die Tage mal versucht, komplett durchzulesen. Versucht insofern, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt nach dem 10. Punkt oder so oder 15. Punkt, das war jetzt genug. Das können wir eh nicht alles abhandeln. Ich will aber gar nicht so auf die einzelnen Punkte eingehen, aber so ein paar Fragen hätte ich nachher schon mal an dich. Die Sondersendungen der aktuellen Plattformsendung drehen sich rund um die Direktkandidaten der Ulmer Parteienlandschaft. Heute bei uns im Studio ist Marcel Emmerich, der Direktkandidat vom Bündnis 90 Die Grünen. Ulm-Alb-Donau. Wir haben jetzt viel über Vergangenes gesprochen, über das Land, über in dem du in den letzten Jahren tätig warst. Jetzt sind wir in der Gegenwart endlich angekommen. Am 24. September ist Bundestagswahl und es geht einmal mehr um die Gestaltung der Zukunft unseres Landes. Das ist nicht so, ist schnell flapsig daher geredet, doch aber ziemlich ernst, wie ich finde. Natürlich fängt die an der Basis an und deswegen wenden wir uns doch zunächst einmal jenen Punkten zu, die dir gerade als eventuell zukünftiger Abgeordneter im Zusammenhang natürlich auch mit unserer Region, für die du ja dann auch nach Berlin gehst, am meisten am Herzen liegen würden. Ich habe mir deine Wahlplakate mal angefeuert und zufolge denen bist du vor allem dem Thema Umwelt sehr zugeneigt, was ja auch tatsächlich ein sehr klassisch grünes Thema ist. Kannst du bitte mal da ein bisschen konkreter werden, mal darüber hinausgehen, was auf deinem Wahlplakat steht? Das sind ja nur ein paar Worte.
Mhm. Ja, auf meinem Wahlplakat steht für Freiheit, Vielfalt, Flora und Fauna. Zum einen bin ich ein großer Fan von Alliteration, deswegen ist es das geworden. Zum anderen aber auch einfach wegen der Message, und das ist jetzt das Flora und Fauna ist natürlich wirklich dieses klassische Öko-Thema. Es geht darum, für Umwelt, Natur, für Tiere gute Lebensgrundlagen zu schaffen, dass wir unsere Lebensgrundlagen als Menschen auch erhalten. Darum geht es. Das fängt an beim Klimaschutz, finde ich, denn man denkt ja häufig, gerade wenn man an Donald Trump denkt, man hätte eine gute Klimakanzlerin hier in Deutschland. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass in den letzten 8 Jahren die CO2-Emissionen in Deutschland sich überhaupt nicht verändert haben. Im Gegenteil, im letzten Jahr sind sie sogar leicht angestiegen. Sprich, wir haben da irgendwie zwei Angela Merkels. Sie haben auf der einen Seite das Gesicht der Klimaschutzkanzlerin auf internationalem Parkett, auf Gipfeltreffen, wenn sie das internationale Pariser Klimaabkommen unterschreibt. Und wir haben aber auch das andere Gesicht von Angela Merkel, das der Klimakiller-Kanzlerin, wo sie einfach da nichts macht. Denn das ist das, was ich gerade gesagt habe mit diesem CO2-Ausstoß, der sie nicht verringert hat. Da sieht man, dann wird dann zu wenig gemacht. Wir wollen da wirklich machen und nicht nur reden. Wir wollen den Kohleausstieg, wir wollen die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten. Wir wollen eine naturverträgliche Landwirtschaft mit mehr Platz, Licht und Auslauf für Tiere. Und wir wollen mehr Geld für öffentlichen Personennahverkehr und aber auch für alternative Antriebe beim Auto. Das ist unser Punkt und das ist das, was ich auch mit der Flora und Fauna ausdrücken möchte. Vielfalt kann man auch unter Artenvielfalt verstehen, geht aber auch um die Vielfalt der Menschen. Ich finde, egal ob jemand dick, dünn, klein, groß, weiß, braun, schwarz, lila, blassblau kariert ist, niemand sollte aufgrund dessen irgendwie diskriminiert werden. Und dafür setze ich mich ein. Das hängt dann auch gleich wieder mit dem Thema Freiheit zusammen, dass man so sein darf, wie man sein möchte. Und hängt dann aber auch mit dem Thema Europa zusammen, was mir sehr ein wichtiges Thema ist. Was es auch hier in Ulm mit der Bewegung Parts of Europe wirklich eine tolle Sache ist, dass es das auch hier gibt und dass Leute aufstehen für was und sagen, Europa ist ein gutes Projekt, bringt uns viel Frieden, viel Wohlstand und das wollen wir auch für die Zukunft erhalten.
Jetzt hast du aber schon, ich sag mal, einen ganz typischen Politiker-Rundumschlag gemacht. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch den schönen Öko-Rundumschlag gemacht. Da war so das Rundum-Sorglos-Paket, da war so richtig alles drin. Wenn ich dich jetzt fragen würde, du darfst dir ein Thema rausholen, auf das du dich wirklich fokussierst, wenn du Bundestagsabgeordneter werden würdest und du würdest jetzt in eine Arbeitsgruppe kommen und ihr hättet tatsächlich zum Beispiel jetzt die Situation, wir hätten plötzlich grün-schwarz und du wärst jetzt jemand, der sagen könnte, okay, ich will jetzt wirklich was verändern. Welches wäre dein Thema, wo du sagst, okay, das greife ich mir jetzt explizit raus?
Also ich glaube, das habe ich jetzt so nicht genannt, aber hängt auch mit dem Thema Freiheit zusammen. Ich glaube, dass es als Grüner gerade in der Koalition mit der Union auch wichtig ist, das Thema Freiheit vor dem Hintergrund der Sicherheitsdebatte zu sehen und dafür zu sorgen, dass es nicht einfach immer nur schärfere Gesetze gibt. Mhm. Weil ich bin davon überzeugt, dass immer schärfere Gesetze nicht automatisch zu mehr Sicherheit führen. Das sieht man ja auch in Ländern wie Großbritannien, wo es massenhaft Videoüberwachungsmechanismen gibt. Man sieht es in Frankreich, wo es seit Jahren die Vorratsdatenspeicherung gibt. Aber man sieht es auch in Deutschland, wo die meisten Gefährder, wo die Terrorverdächtigen oder die Anis Amri zum Beispiel, die waren schon davor bekannt. Und auch in anderen Ländern, was ich gerade gesagt habe, waren die Täter meistens davor schon bekannt. Das heißt, das liegt nicht daran, dass man die Leute nicht kennt, sondern es liegt daran, dass die Behörden manchmal zu falschen Schlüssen kommen. Jetzt möchte ich da niemanden geißeln, weil es ist halt auch einfach verdammt schwierig zu beurteilen, welcher Gefährder jetzt welche Tat am nächsten Morgen macht oder ob er wirklich so gefährlich ist, dass er weggesperrt gehört und so. Das möchte ich jetzt nicht machen, aber ich glaube, dass man schon eine andere Sicherheitsarchitektur dann braucht, dass es vielleicht nicht so sinnig ist, wenn jedes Land einen eigenen Verfassungsschutz hat. Und da wollen wir als Grüne das ein bisschen minimieren. Wir wollen das Verfassungsschutzamt da auflösen und was ganz Neues entstehen lassen und dann damit dafür sorgen, dass es da eine andere Architektur geben kann und vielleicht das für mehr Sicherheit hoffentlich führt. Das wäre was, was mir ganz persönlich in so Verhandlungen mit der CDU am Herzen liegen würde.
Du sagst, was ganz anderes schaffen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren oder ist das jetzt einfach nur ein Wort, das du mal reinwirfst, wo du sagst, okay, zu Ende gedacht ist es noch nicht?
Nee, wir haben da schon ganz konkrete Konzepte. Wir wollen auch, dass es ein Institut gibt, das dann hergeht und das, was jetzt das Verfassungsschutzamt häufig macht, was wir glauben, dass das unsinnig ist, die gehen zum Beispiel her und tun Sachen aus, Zeitungen ausschneiden, Interviews von linken Parteimitgliedern. Und deshalb glauben wir, ist nicht die Aufgabe von dem Verfassungsschutzamt. Deswegen wollen wir ein Institut einrichten, das dann so extremistische Bestrebungen und sowas im Land im Blick hat und einfach sich darum kümmert, wie oder wo die Gesellschaft auseinanderdriftet oder auseinanderdriften könnte, damit man das natürlich als Politik auf dem Schirm hat. Aber es ist keine klassische Verfassungsschutzarbeit in unserem Sinne.
Also Verfassungsschutz ist nicht da, um Scherenschnitte zu machen.
Genau, ja, richtig.
Wolltest du damit sagen. Wäre aber natürlich ein Thema, was Deutschland nur bedingt alleine entscheiden kann. Also hier müsste ja dann auch eine europäische Zusammenarbeit stattfinden.
Definitiv. Also das ist auch ein Problem bei der Sicherheitspolitik, dass ganz wenig Geld auf europäischer Ebene dafür ausgegeben wird. Ich meine, es gibt Europol, das ist eine Organisation. Und wenn man weiß, dass...
Also gibt es Europol wirklich? Ich dachte immer, die gibt es nur im Krimi. Nein, mein Scherz, okay.
Die gibt's wirklich, ja. Die haben nicht so viel Geld und wenn man sieht, dass viele Gefährder oder Terroristen einfach von Land zu Land mobil sind, dann ist es ja wichtig, dass man da eine gute Vernetzung hat und deswegen wollen wir als Grüne auch mehr Geld wirklich in die europäischen Ermittlungsteams stecken, weil ich glaube, da ist das gut aufgehoben beim Thema Sicherheit.
Okay. Ein anderes klassisches grünes Thema ist die Atomkraft und deren Nutzung zur Energiegewinnung. Man hört so schrecklich wenig drüber, seit Angela Merkel den Ausstieg zu ihrer Entscheidung gemacht hat. Es scheint ja plötzlich alles gut. Ist es doch aber in Wirklichkeit nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Grundremmingen dampft immer noch am Ulmer Horizont und der Müll, der kann ja auch nicht wirklich kompostiert werden. Den haben wir noch tausende von Jahren an der Backe. Warum hört man da eigentlich plötzlich so wenig von den Grünen, wenn ich dich das mal ganz ketzerisch fragen darf? Also ich habe es aufmerksam verfolgt in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren und irgendwie, das war mal der Kern der Sonnenblume. Mhm. Ich höre davon nichts mehr. Was ist da los?
Also wir machen da wirklich noch viel. Es ist halt nicht mehr auch so im öffentlichen Mittelpunkt, weil viele Leute das Thema als abgefäschbart sehen. Es ist sogar so, dass viele Leute der Meinung sind, dass Angela Merkel den Atomausstieg gemacht hätte. Das ist nicht richtig. Die Grünen haben den Atomausstieg gemacht in der rot-grünen Regierung Anfang der Nullerjahre. In der Folge wurde dann auch das Erneuerbaren Energiengesetz beschlossen, um diesen Stromanteil im Netz wieder anzugleichen. Und das haben wir gemacht. Dann hat Schwarz-Gelb den Atomausstieg quasi aufgelöst, Laufzeitverlängerung gemacht und dann erst nach Fukushima hat Angela Merkel den Atomausstieg wieder zurückgedreht.
So, gut, das war jetzt die Erklärung für die jüngere Geborenen.
Genau, so. Das ist, finde ich, wichtig, weil das muss man schon wissen. Deswegen kann man da nicht sagen, die Grünen hätten da nichts gemacht oder erreicht, weil das
ist kein Atomausstieg. Nein, das meinte ich auch nicht.
Das haben wir gemacht. Und wir haben mit Silvia Kötting-Uhl eine sehr erfahrene und sehr kompetente Abgeordnete, die für das Thema in der Bundestagsfraktion zuständig ist. Die war beim Endlagersuchgesetz jetzt sehr stark beteiligt, wo wir ganz klar Kriterien festgelegt haben, was von einem Endlager
zu erwarten. Entschuldigung. Unmotiviert auf irgendwelche Knöpfe gedrückt. Sorry.
Wo wir mit dem Endlagersuchgesetz Kriterien festgelegt haben, zusammen mit den anderen Parteien und Ländern. Das geht auch auf eine Initiative von Winfried Kretschmann zurück. Da haben wir also wirklich was gemacht. Den Atommüllfonds, den hat Jürgen Trittin maßgeblich ausgehandelt. also da passiert noch viel und wir sind auch die einzige Partei, die ins Wahlprogramm geschrieben hat, dass wir Grundremmingen unverzüglich stilllegen wollen, aufgrund der bekannten Sicherheitsmängel. Also das heißt, wir haben das Thema schon noch auf dem Schirm und Atomkraft, nein danke, ist immer noch ein gängiger Button und ein gängiger Aufkleber in den Wohnzimmern der grünen Parteimitglieder.
Okay. Nehme ich zur Kenntnis. In der Bundesrepublik gibt es zahlreiche Menschen, die sich eine schwarz-grüne Koalition relativ gut vorstellen können, ja gegebenenfalls sogar wünschen. Andererseits gibt es neben den Realos in eurer Partei auch einen nicht unerheblichen linken Flügel. Sowas verunsichert den Wähler doch zwangsläufig. Was denn jetzt eigentlich? Links, sozial oder christlich real? Wo stehst denn eigentlich du, wenn ich dich fragen darf?
Also, wenn ich jetzt persönlich ganz alleine entscheiden könnte und mir am Computer ein Wahlergebnis machen dürfte, die Parameter wären, dass es keine grüne Absolutregierung geben dürfte, dann würde ich sagen, eine rot-grüne Regierung ist mir lieber als eine schwarz-grüne. Wenn dann wir schon rot-grün hätten, dann könnte ich ganz persönlich auch vielleicht damit leben, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung haben. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Und wenn ich mir dann anschaue, ich war mal vor gar nicht allzu langer Zeit bei einer Podiumsdiskussion zum Thema rot-rot-grün in Freiburg für die Grünen. Und wir haben da diskutiert über rot-rot-grüne Visionen. Und ich habe an dem Abend gelernt, dass das wirklich nicht so einfach ist mit der Linkspartei, weil die an vielen Stellen einfach die Mauern so hoch macht, dass es ganz, ganz schwierig wird, da einen Kompromiss zu machen. Wir haben Sarah Wagenknecht, auch eine zweifelhafte Person, die eben auch sehr gerne die Mauern sehr hoch macht. Wir haben aber bei Schwarz-Grün auf der anderen Seite ja nicht nur die Koalition mit der CDU, nein, man hat dann auch gleich einen Andreas Scheuer und einen Horst Seehofer mit im Gepäck, die CSU, mit dem man vielleicht sich auch überhaupt gar nicht gut versteht, was ich mir auch nur ganz schwer vorstellen kann. Wir als Grüne, wir sagen, wir schließen keine Koalition aus und demokratietheoretisch finde ich das auch gerade jetzt in der heutigen Zeit sehr richtig. Wenn man sich anschaut, man hat im Osten, ich glaube in Sachsen-Anhalt eine Regierung aus CDU, SPD und Grünen. Einzig und allein aus dem Grund, weil ansonsten wäre eine Koalition mit der AfD die Antwort gewesen. Und dann weiß man, wenn man da Neuwahlen macht, dann ist es meistens so, dass die Rechten noch mehr Stimmen bekommen. Deswegen sollte man, finde ich, heutzutage nichts mehr ausschließen, weil wir in eine Lage kommen können, auch bei der Bundestagswahl noch, wo wir vielleicht ganz komische Konstellationen brauchen, um überhaupt eine Regierung zu stellen. Und dann ist schon sowas wie die staatspolitische Verantwortung ein Thema, finde ich, über das man reden soll. Und deswegen möchte ich davor auch nichts ausschließen, wo ich dann sage, da gibt es irgendwie eine große Frustration danach. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir einfach sagen, wir haben auch einen 10-Punkte-Plan als Grüne, mit dem wir ganz klar sagen, was unsere Ziele sind. Das ist der Klimaschutz, das ist Freiheit, das ist Gerechtigkeit. Jetzt nochmal die Überschriften. Wer mehr wissen will, kann es auch noch mal nachlesen im Internet. Und dann werden wir das abarbeiten und in Koalitionsverhandlungen, wie ich das vorhin berichtet habe, wird es dann verhandelt. Und in Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgesprächen kann man auch zum Schluss kommen, dass man sich nicht einig wird. War 2013 der Fall, da gab es auch schon schwarz-grüne Sondierungsgespräche und man hat festgestellt, dass die CDU bei Themen der Klima- und Energiepolitik zu nicht vielen Kompromissen bereit war. Und dann hat man das einfach sein gelassen. Und sollte das diesmal wieder so sein, würde das auch wahrscheinlich genauso ausgehen und es gäbe keine Koalition.
Wenn man am Sonntagabend Fernsehen geschaut hat, die Diskussion zwischen Schäuble und Cem Özdemir, da war so ein bisschen rauszuhören, wir wissen das ja alles nicht, das geht ja hinter verschlossenen Türen mehr oder minder zu. Wäre Özdemir damals der angebende, tonangebende Mensch gewesen und tritt ihn nicht neben ihm gesetzt, dann hätte es diese Koalition vielleicht doch schon gegeben. Ist sie jetzt deutlich wahrscheinlicher geworden durch den veränderten Kopf der Partei?
Ja, das war ja eine Behauptung von Wolfgang Schäuble. Cem Özdemir hat dem ja vehement widersprochen und auch Jürgen Trittin hat sich nochmal geäußert.
Okay.
Und das. Man hat auch nochmal dargelegt, was die Punkte damals waren. Und eins wirklich war, nichts, wie man das manchmal denkt, ja bei Klima und Energie, da wird man sich schnell einig mit den Christdemokraten. Nein, das ist eben nicht so. Habe ich vorhin auch schon mal gesagt mit den CO2-Emissionen. Das ist ja einfach ein Ergebnis von einer Politik, die den Klimaschutz nicht ernst nimmt. Und deswegen war die CDU da auch nicht dazu bereit, damals in den Koalitionsverhandlungen zu sagen, okay, wir wollen ganz klar mehr erneuerbare Energien, wir wollen eine härtere Klimaschutzpolitik. Dazu war die CDU nicht bereit. Und dann haben wir als Grüne gesagt, gut, unseren Markenkern, Bündnis 90, die Grünen, Das können wir nicht aufgeben in einer Koalition. Und deswegen haben wir dann nicht schwarz-grün gemacht.
Okay, man wird sehen, was passiert, vor allem was auch der Wähler entscheidet. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal kurz Musik, bevor wir in die letzte Runde gehen. Radio Free FM, die Sondersendung zur Bundestagswahl 2017. Heute bei uns im Studio ist der Direktkandidat des Alb-Donau-Kreis für Bündnis 90, die Grünen, Marcel Emmerich. Ihr habt einen Zukunftsplan vorgelegt, in dem für den Fall der Regierungsverantwortung die zweite Phase der Energiewende eingeleitet werden soll. Die Partei zeigt darin auf, wie und bis wann Deutschland komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und sich von Kohle und Atomkraft trennen sollte. Zitat, wir werden ein Sofortprogramm Klimaschutz und Energiewende vorlegen und die dreckigsten 20 Kohlekraftwerke sofort abschalten. Das ist ein Statement von Cem Özdemir, das hat er am Montag abgelassen. Wie soll das denn bitte schön aber nicht funktionieren?
Das ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt, weil wenn man weiß, dass man in Deutschland so um die 130 Kohlekraftwerke hat, ist es jetzt gar nicht so, dass wir da irgendwie drei Viertel der Kohlekraftwerke sofort abschalten wollen. Wir sagen halt, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke, die müssen sofort abgeschaltet werden, damit man die Klimaziele bis 2020 noch erreichen kann. Das ist ja auch ein Problem. Gibt es jetzt auch letzte Woche in der Südwestpresse stand das ganz groß, dass die Klimaziele, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat, nicht erreicht werden. Wir als Grüne, wir nehmen das Thema Klimaschutz wirklich ernst. Wir wollen da wirklich ran, wir wollen da was machen, wir wollen unsere Lebensgrundlagen schützen. Wir wissen, es gibt keinen Planet B. Und deswegen sagen wir, da muss man ran und dann schalten wir die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort ab. Wir haben jetzt zum einen die Situation, dass wir ja durchaus auch Stromüberschüsse haben im Jahr, wo wir dann Strom exportieren. Wir brauchen natürlich was für die Grundlast, deswegen werden wir dann halt auf Gas zurückgreifen für die Zwischenzeit. Aber ganz klar, das ist nicht die Dauerlösung. Wir wollen 100% erneuerbare Energien. Wir wollen Strom aus Sonne, Wind und Wasser. Das ist unser Ziel. Dafür setzen wir uns ein und dafür werden wir die Deckel bei Wind, bei Sonne etc. Wieder wegmachen, die GroKo gemacht hat und da dann wirklich in der richtigen Solar- und Windoffensive wieder reingehen, damit wir das Ziel auch packen und das Klima schützen.
Okay, jetzt gehe ich mal noch mal ganz kurz weg vom Wahlprogramm, weil ich hatte gerade vorher noch was überlegt. Wir haben die letzten wer uns die letzten 50 Minuten zugehört hat, der stellt sich nämlich mit Sicherheit jetzt mal eine Frage. Wie alt ist der eigentlich? Tatsächlich bist du noch sehr jung, weil ich hatte ja vorher schon angeschnitten. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 26 Jahre alt.
Du bist der jüngste Kandidat auf der Liste im Alb-Donau-Kreis, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen.
Ja, ist hier das wahr, oder? Bin ich der Jüngste, ja.
Bist du generell der Jüngste bundesweit?
Nein, es gibt viel Jüngere. Es gibt in Aschaffenburg, hier von den Grünen, ich glaube, der ist 18 oder 19.
Okay. Wahrscheinlich eine Frage, die dir schon mehrfach gestellt worden, bist du nicht zu jung für die Regierung? Welche Antwort gibst du darauf?
Das hört man in der Tat häufig, aber ich finde, das ist ja auch ein bisschen, also zum einen ist es so, ein Bundestag muss, finde ich, die Gesellschaft repräsentieren. Dazu gehören alte, junge, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, also ich finde, eine Vielfalt muss im Bundestag sein und ich glaube, deswegen müssen auch junge Leute in den Bundestag, weil die schon nochmal eine andere Lebensperspektive mitbringen. Es geht da nicht darum, um irgendwelche Einzelinteressen zu vertreten, aber einfach eine Lebensperspektive, eine andere Herangehensweise und wenn man so will, auch ein Stück weit ein frischer Wind. Und was mich bei so Fragen oder bei der Debatte immer so ärgert, man hört ja so häufig, dass die Jugend sich nicht mehr für Politik interessiert, dass sie nicht zu Demonstrationen gehen, dass sie sich nicht in Parteien engagieren, in den Initiativen und dass junge Leute irgendwie scheinbar nur noch daheim rumhocken und nichts mehr Wichtiges machen. Zum einen finde ich, stimmt das nicht und zum anderen finde ich es dann aber auch ein Stück weit ja verlogen, dass man den Leuten, die dann wirklich auch gestalten wollen, die was machen wollen, die Welt ein Stück weit verändern oder sogar verbessern wollen, denen dann sowas vorwirft. Ich glaube, da muss man sich dann auch hinterfragen, was man denn jetzt will und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch junge Leute in der Politik hat, weil damit auch andere Dinge angestoßen werden können, die Leute aus einer anderen Generation vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
Das heißt, du würdest dir wünschen, dass die Politik insgesamt ein bisschen jünger wird?
Ja, das fände ich ein gutes Ziel. Also es ist so, dass der Bundestag, glaube ich, nicht mehr so alt war wie 98. Also es ist so alt, das letzte Mal so alt war er 98. Und wir haben hier mit Ronja Kemmer im Wahlkreis auch von der CDU die jüngste Abgeordnete. Das finde ich auch gut, dass es da noch andere junge Leute gibt. Und deswegen glaube ich, dass man ja sieht, dass man da deutlich machen muss, dass es mehr junge Leute braucht. Der frische Wind, die neuen Ideen und die andere Herangehensweise. Und man kann halt auch Ansprechpartner sein für andere junge Leute. Ich merke das jetzt auch im Wahlkampf, dass ich mit verschiedenen Sachen, die wir so gemacht haben im Wahlkampf, spreche ich halt andere Leute an. Sei das nun, wir haben am Freitag eine Party im Eden, wo ich Jungwählerinnen einlade, das mache ich, ist eine andere Herangehensweise. Ich besuche WGs und bringe einen Kasten Bier mit, das ist eine andere Herangehensweise. Und ich habe im Swapsters mit Claudia Roth einen Hate Slam gemacht. Da waren auch 80% junge Leute und das war halt auch ein anderes Format, ein anderer Punkt. Und ja, da muss ich sagen, da kommen dann halt auch andere Leute und da macht man dann halt Dinge ein bisschen anders.
Jetzt hast du mir gerade eher so was reingegeben, nämlich apropos Antworten. Du hast es kurz angeschaut. Du hast vor kurzem gemeinsam mit der Claudia Roth diesen Hate Slam Abend bestritten. Was ist denn ein Hate Slam?
Ein Hate Slam ist, wenn man also ein Poetry Slam kennen ja viele Leute. Im Endeffekt werden da Gedichte vorgetragen. Und bei einem Hate Slam, da werden einfach Hassmails vorgetragen. Hasskommentare gibt's ja en masse bei Facebook, bei Spiegel Online, überall unten drunter stehen so Sachen. Die teilweise auch richtig wüst sind. Und es gibt halt sowas auch per Mail häufig. Und die sind oft wüst, menschenverachtend, unverschämt, manchmal aber auch albern und witzig. Und das haben wir an dem Abend einfach gemacht, dass Claudia Roth und ich da Mails vorgelesen haben, die, wie gesagt, manche Leute zum Lachen gebracht haben, aber manchmal saß man auch wirklich schockiert da.
Das heißt, du bist dieser Geschichte jetzt tatsächlich auch schon ausgeliefert. Du hast mit Sicherheit auch in sozialen Medien deine Pages und da auf Twitter und Facebook und whatever. Und da kommt schon auch mal Hässliches rein, oder?
Ja, auf Twitter und Facebook jetzt noch nicht so viel Persönliches. Das ist dann nochmal ein bisschen anonymer halt per Mail. Ich habe auch viel noch bekommen als Landessprecher von der Grünen Jugend bei manchen Sachen, aber auch schon als Bundestagskandidat hin und wieder eine Mail, die nicht so nett war.
Jetzt haben wir ja uns ganz kurz im Vorfeld ausgetauscht und ich habe dich gebeten, wir haben noch jetzt tatsächlich auch die Zeit dazu, mal so ein paar Auszüge mitzubringen, weil es ist, denke ich, doch auch ganz interessant mal zu hören, was denn eigentlich einem Politiker auch so um die Ohren gehauen wird. Kannst du mal ein paar zitieren? Kannst du ein bisschen was uns einen Einblick geben, was denn so bei dir reinflattert?
Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist, habe ich vor so einem Jahr bekommen, da gab es ein Porträt in der Südwestpresse über mich, weil ich damals angekündigt habe, dass ich Kandidat werden möchte bei den Grünen, da war ich noch nicht. Und in dem Porträt habe ich auch erwähnt, dass ich für die Legalisierung von Cannabis bin, das ist ja eine alte grüne Forderung. Und ohne Sachargumente trifft so eine Debatte auch manchmal ein bisschen ab und das war auch in dieser Mail so, die ich anonym bekommen habe. Bei so viel Dummheit, Verblendung und Verbohrtheit weiß man gar nicht, worüber man sich zuerst aufregen soll, du kleiner Drogenkobold. Das politische Bestreben deiner Kifferpartei Grün zur Freigabe der Cannabis-Droge ist ein klares rechtsbrecherisches Motiv und es besteht ein erheblicher Verdacht, dass diese rot-grünen Genossen selbst gerne hin und wieder ein rauschiges Pfeifchen konsumieren oder einen Cannabiskuchen verschlingen. Dann sind alle nur noch high und liegen in der Ecke rum. Wegen Mutti haben wir schon genug faule Leute in unserem Land. Kümmer dich um die, wenn du nicht mehr breit bist, du Steckdosenlecker.
Ja, ist eine Ansage, ne?
Ja.
Du hast bestimmt noch mehr dabei, oder?
Ja, Moment. Ich habe ja vorhin schon mal über das Tanzverbot gesprochen. Und da habe ich, das ist jetzt schon länger her, damals, als wir halt die Forderung erhoben haben, das war im Jahr 2013, habe ich per Facebook eine Nachricht von Hubert L. bekommen. Wir wollen halt das Tanzverbot abschaffen und er hat dazu eine Meinung gehabt. Hallo Herr Emmerich, Sie gottloser Geist. Am besten alles haben wollen, korrekt sein und keine Konsequenzen akzeptieren. Strom korrekt aus Windrädern bekommen und zahlt's. Strom aus Wind kostet 8 bis 10 Mal mehr als aus Gas. Wie sollen wir das zahlen und halb Osteuropa hier finanzieren? Ihr Grünen heuchelt nur rum, sogar beim Tanzverbot. Kein Respekt mehr vor gar nichts. Elende Heuchler, verrecke an Krebs. Gott soll sie mit seinen Plagen strafen, Ungeziefer soll ihre Wohnung überkommen, die Finsternis soll dafür sorgen, dass sie nie wieder antanzen können, echt. Hauptsache, die Schleiereulen bekommen immer mehr Feiertage und das deutsche Volk wird unterbelichtet.
Okay.
Wow. Also man merkt, das waren jetzt keine Versprecher von mir, sondern es ist auch manchmal der Satzbau dann
überraschend. Du hast es so original. Sick schreibt man da, glaube ich.
Genau, ja.
Dahinter normalerweise. Gut, Marcel, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich glaube, ich hätte mir gern noch ein paar angehört, aber dazu hätte man vielleicht in die Veranstaltung kommen müssen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich fand es eigentlich doch ganz interessant, mich mit dir, nämlich mit dem jüngsten Bundestagskandidaten unserer Region, sich zu unterhalten. Wir werden sehen, wo wir stehen und was am Ende rauskommt. Das war eine weitere Sondersendung zur Bundestagswahl 2017. Zu Gast im Studio war Marcel Emmerich vom Bündnis 90 Die Grünen, über den wir uns jetzt sicher ein etwas genaueres Bild machen können. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht.
Am Mikrofon für FreeFM war in den vergangenen 60 Minuten Rainer Markus Walter. Ich wünsche unserem Studiogast weiterhin einen fairen und spannenden Wahlkampf und uns allen am 25. September einen Morgen, an dem wir das Gefühl haben, das Richtige getan zu haben. Deswegen geht wählen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
FreeFM. Am 24.09. ist die Bundestagswahl. Wir haben 7 Direktkandidaten aus Ulm im Gespräch. Ab Montag, den 11.09. jeweils um 16 Uhr auf der 102,6 und dem Livestream. Mehr Infos findet ihr auf www.freefm.de.